Hallo da draußen vor dem Bildschirm.
Glück auf.
Heute wird total abgespaced. Wir haben nämlich einen spacigen Gast an Bord. Und wer das ist, das erfahrt ihr wie gewohnt nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Und da sind wir wieder. Hallo Daniel, und unser Sondergast ist heute Martin Schadtke. Hallo Martin.
Hallo Daniel und Falk, hi.
Hallöchen, hi.
Schön.
Schön, dass du da bist, ja.
Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Na, wir freuen uns, wir freuen uns. Wir können nämlich heute sehr viel mit dir sprechen, denn du schreibst Hörspiele. Das passt auch schon mal wunderbar hin, und zwar nicht irgendwelche Hörspiele. Wer hier die Videovariante sieht, der sieht das bei dir schon im Hintergrund. Du hast nämlich ein bisschen Deko gesorgt. Du schreibst nämlich aktuell Jan Tenner.
So ist es, genau. Ein Kindheitstraum ist für mich in Erfüllung gegangen. Ich war eigentlich nicht ganz von Folge 1 an, aber von Folge 7 an Fan dieser Serie. Hatte auch natürlich mit Captain Future und so in Kontakt gekommen. Und jetzt die Abenteuer selbst weiterentwickeln zu dürfen, das ist natürlich ein großes Privileg, das ist eine große Bürde auch. Und ich möchte so viele Fans da draußen auch überraschen, die uns mit Jan Tenner und seinen Nachwuchs weitergehen.
Wirklich spannend, um Daniel eine Frage von seinem Zettel zu klauen.
Geht schon los, ja.
Fühlt das, weil wir klauen uns hier gegenseitig, die Pointen. Wie fühlt das sich denn an, wenn du quasi so, ist ja eine Entität, eine Legende für sich, Jan Tenner. Wie ist es denn? Welchen Druck hat das denn, Jan Tenner jetzt zu schreiben?
Ja, es ist, natürlich. Es ist eine Legende, der ich mich widme, und das ist ein ungeheurer Druck. Weil wenn man so die Fans fragt und wenn man ein bisschen Kritik im Internet liest, dann wird man sehr oft natürlich mit Kevin Hayes, mit dem Ursprungsautor, verglichen, wobei wir dürfen auch mit Dick Farlow alias H.G. Francis unter Tisch fallen lassen. Und ja, das sind Fußstapfen, die kann ich einfach nicht finden, um ehrlich zu sein. Ich werde immer permanent damit verglichen, definitiv. Das ist aber auch der Grund, warum ich versuche, die verschiedenen Folgen ein bisschen unterschiedlich zu gestalten, in der Erzählweise neue Ideen einzubringen, die Classics zu würdigen, definitiv, also das, was von 1980 bis 89 dann nochmal im Jahr 2000 gekommen ist, die neue Dimension, die dann nachgekommen ist, nochmal ein paar Jahre später, schieben wir so ein bisschen unter den Tisch. Aber ich versuche, also so ein Spagat, einerseits natürlich Bewahrung der Asche, Würdigung und Tradition, andererseits ein bisschen was Neues zu bringen, Aufbruch zu bringen, weil ich kann und will Kevin Hayes nicht kopieren. Ja? Das steht mir nicht zu, das würde ich nicht schaffen, und finde auch vielleicht für die Fans eher spannender, mal zu schauen, was hat der Neue, der jetzt ja auch schon fast 2 Jahre dabei ist, so viel Ideen, was kommt da ganz Neues noch? Natürlich, es gibt auch die Serientradition, und ich bringe auch immer wieder mal Völker und Figuren von früher mit rein. Definitiv.
Ja, jetzt sind wir eigentlich ja schon richtig tief drin in der Jan Tenner-Materie. Ich würde trotzdem gerne nochmal einen ganz kleinen Sprung zurückwagen. Mhm. Und zwar, du bist ja nicht einfach nur Jan Tenner-Autor, sondern du hast ja auch eine persönliche Geschichte. Also du hast einen Werdegang, und vielleicht gibt es ja auch ein paar Hörer, die dich nicht kennen. Deswegen hätte ich gesagt, vielleicht kannst du noch mal so eine kurze Vita abreißen, was du so alles gemacht hast, was sind so die Besonderheiten, was hast du gelernt, und natürlich das Wichtigste, wie bist du dann zum Hörspiel gekommen?
Okay, also Jahrgang 1977, das bedeutet, ich werde jetzt 48 Jahre alt, oder los, im Herbst. Und hatte in der 5. Klasse, als wir einen Steckbrief in Deutschland entwickeln sollten, die Idee, was für ein Berufsgrund werde ich mal antreten. Und da habe ich 2 Stichworte aufgeschrieben, Lehrer und Autor. Und ich habe beide irgendwo, den Lehrer stärker als den Autor, konsequent versucht zu realisieren. Also so, mit 10, 11 stand bei mir der Lehrerwunsch von fest. Und das bin ich letzten Endes geworden. Deutsch und Geschichte habe ich studiert. und unterrichte jetzt schon seit 20, 22 Jahre diese Fächer an einem Berufskolleg. Das heißt also an einer weiterführenden Schule, die nicht nur berufliche Kenntnisse, Grundkenntnisse vermittelt, sondern auch teils Berufsabschlüsse mitgibt. Das ist geprüft für Assistenten zum Beispiel und Fachabitur. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene, ja, seit meiner Kindheit hat mich natürlich Science Fiction fasziniert. Captain Future, Masters of the Universe, Mask. Und obwohl ich eigentlich im ländlichen Raum groß geworden bin, hatte ich da immer dank meiner Eltern Zugriff drauf, also Comics, egal ob Comics waren, MC, die ganzen Toylines habe ich gesammelt und ja, war da sehr, sehr stark fasziniert von. Nichtsdestotrotz hat man natürlich auch Fantasie gehabt als Kind und hat sich auch selbst Geschichten ausgedacht, die ich dann auch zu Papier gebracht habe. Also ich schreibe natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Viele sind in der Schublade verschwunden und gewandert. Und ja, wie kam ich jetzt zum Hörspiel oder überhaupt zu schreiben? Seit 18 Jahren bin ich, und das ist berufsbedingt, auch Schulbuchautor. Und habe da so ein bisschen mal den ersten Kontakt in die Verlagswelt geknüpft. Was bedeutet das zu schreiben? Das ist natürlich so jetzt ein ganz anderes Genre, eine ganz andere Gattung, also Sachbuch. Das habe ich auch im Autorenteam, im Autorentrio erst geschrieben. Und ja, so Sachen wie zum Beispiel Kurzgeschichten schreiben, Lyrik. Das lief auch immer wieder mein Leben her. Dann habe ich in Anthologien veröffentlicht, in Sammelbänden, in Zeitschriften. Und ja, das mit dem Hörspiel, das war eigentlich letzten Endes super. Warum? Ich bin in Kontakt gekommen mit Kevin Hayes, der auch zufälligerweise hier im selben Ort, in dem ich lebe, gewohnt hat, mittlerweile leider nicht mehr. Und ja, habe ihn kennengelernt und so hat sich eine Freundschaft entwickelt zwischen Kevin Hayes, alias Boss Hoffmann, der auch Perigoden Autor und Redakteur in den 80ern von Perigoden gewesen ist. Genau. Perigoden-Leser seit 1989, Perigoden-Fan, also auch Sci-Fi. Und ja, und habe ihn gehuldigt, habe ihn kennengelernt. Das erste Treffen mit ihm war im Supermarkt hier im Ort, auf dem Parkplatz, wo es natürlich hier aussieht, der Kevin Hayes. Und habe zu meiner Frau gesagt, da ist jemand mit Lederhut. Und habe ihn einfach mal angesprochen und ja, ich bin Horst Hoffmann, alias Kevin Hayes. Und ah, das Idol meiner Kindheit, Jan Tenner. Und so kamen wir in Gespräch und in Kontakt. Und als er auch Hilfe brauchte, weil er krank war, bin ich dann zu ihm, hat ihn unterstützt über Monate. Und als er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, wegen seiner Krankheit, ja, war ich für ihn da, habe ihn unterstützt und bin zu ihm gefahren. Und letzten Endes ist eine gewisse Freundschaft dadurch entstanden. Und als ich ihm mal eine Idee von Jan Tenner vorgeschlagen habe, das war Nummer 19, die Macht der Medusa, habe ich 3 Seiten als Exposé geschrieben, hat er sich dann angesehen und gesagt, gut. Ja, und dann hat er daraufhin diese Hörspiel geschrieben, das Dialogbuch dazu. Und das ja, kam relativ gut an. Und als er dann eine längere Zeit ausfiel, war zufälligerweise, dass der Produzent von Jan Tenner, der neue Superheld, Lilian Grisimales, den ist von mir, ja, auch sich bei mir erkundigt hat, wie geht es denn dem Horst, der im Krankenhaus liegt, was macht er denn? Und da sind wir ein bisschen in Kontakt gekommen und ich hatte dann 2 weitere Dialogbücher verfasst, der Sternmoloch und Freiheit in Myra. Ich habe das sowohl Horst als auch Lilian gegeben und ja, Sinon war begeistert und auch die Verantwortlichen bei Killing haben gesagt, Daumen hoch. Und das jemanden, der formal weiß, wie man einen Dramentext aufbaut, wie man ein Hörspiel vielleicht auch gestaltet, formal, die ganze Theorie, aber in der Praxis natürlich nicht. Also im Studium setzt man sich mit solchen Sachen schon mal auseinander. Mhm. Aber das ist Theorie. Ne? Ist dann in der Realität wirklich anzuwenden, das ist nicht, was endlich in der Schule geben. Ja. Und ich lerne auch heute immer wieder noch dazu, dass ich denke, ah, dieser Satz passt nicht zu Jan, oder was die da sagen, das ist nicht dieses Ganze. Ne? Ja, also ich bin kein Profi oder ich bin nicht als Profi eingestiegen. Ja? Das ist definitiv nicht. Eine gewisse Erfahrung möchte ich auch nicht sagen, aber eine gewisse Vorarbeit hatte ich schon mal vor 20, 25 Jahren. Ich bin nämlich auch großer James-Bond-Fan. Und hatte dann, das war glaube ich so, ja, 2002, als Pierce Brosnan damit aufgehört hat, die 007-Rolle zu spielen, selbst eigene Bond-Drehbücher geschrieben. Ja. Halbfertige, fertige, und da habe ich mich auch schon so ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt. Wie entwickelt man so etwas? Wie setzt man die Figuren charakterisieren? Welche Höhepunkte, welche Konflikte? Was sagt welche Figur, wann, Regieanweisung. Also es kam nicht aus dem Nichts, aber ich habe natürlich bei Jan Penner doch schon, würde ich mal sagen, sehr stark durch meine starke Fan-Aktivität profitiert.
Interessant, ja. Ist gerade die Stimme weg.
Habe ich euch so geflasht?
Das ist immer ganz interessant, eben auch den Werdegang mitzubekommen, weil es gibt ja nicht den klassischen Beruf des Hörspielautors, sondern die Wege, viele Wege führen nach Rom.
Dementsprechend. Und ich muss natürlich sagen, also ich höre oder habe seitdem immer kontinuierlich gehört, eine Serie, die über 250 Folgen, glaube ich, mittlerweile schon hat oder angefangen sind, sind die drei Fragezeichen, die ich kontinuierlich weitergehört habe seit früher. TKKG, Masters, da waren jetzt nicht so viele, das waren ja über 30, also die alten Motu. Und ja, so viele Hörspielserien, die ich trotzdem weitergehört habe. Und auch da sammelt sich ja so ein bisschen was an, ne? Ein Gefühl für, wie ist ein Hörspiel aufgebaut, wie steigt man da ein. Also jemand, der gar kein Hörspiel kennt oder gehört hat, sowas zu schreiben, das ist dann, glaube ich, nochmal eine andere Aussage.
Und jetzt ist es ja so, dass Kiddings ja die Vertriebsrechte hat an der Marke Jan Tenner. Genau. Ja, und und Zauberstern, das ist quasi, also die produzieren das.
Genau, der ist Lizenznehmer. Also Zauberstern hat die Lizenz von Kiddings nicht vollständig abgekauft, sondern Zauberstern ist der Lizenznehmer. Und ja, letzten Endes ist die Endentscheidung immer noch in der Hand von Kiddings, was bestimmte Produkte angeht, zum Beispiel im Comic, der erschienen ist. Ich habe ihn jetzt hier auch passenderweise hier vorliegen, ist vor wenigen Wochen erschienen, ja, oder auch rund um Merchandising von Spreadshirt gibt es ja jede Menge Jan-Tenner-T-Shirts mit Aufdrucken. Das ist all was, was letzten Endes um die Marke Jan-Tenner dreht und wofür die letzte
entscheiden hat. Ja. Okay. Und wie weit, ich sag mal so frech gesagt, wie weit mischen die sich in deine Arbeit ein? Also irgendwann kommt ja immer der Moment, da musst du es abgeben und dann kommt Feedback. So, also wie ist das dann? Wie läuft das?
Ja. Vielleicht nochmal, weil ich denke, das ist für die Fans auch so wichtig zu wissen, die Vorlage oder die Vorarbeit. Also schreibe ich nach Exposés? Nein, es kommt, kommen von Linien und Anregungen mit einer bestimmten Figur, vielleicht auch bestimmte Sprecher, die ein bisschen von, ja, auf hohe Alter zugehen. Zu sagen, naja, da versuchen wir mal diese Figur, ich möchte jetzt nicht sagen, sie rauszuschreiben, aber vielleicht zu reduzieren in ihren Auftritten, in ihrer Anzahl. Oder die Figur sollte vielleicht neu hinzukommen, um nochmal was ganz Besonderes zu schaffen. Aber letzten Endes bin ich sehr, sehr frei in der weiteren zukünftigen Gestaltung. Ja, da kommt also weder von Kiddings noch von Union ein enger Rahmen. Ich schreibe diese Dialogbücher für diesen Durchschnitt. Das ist ganz unterschiedlich. Also, wenn es gut und schnell geht, 2, 3, 3,5 Wochen. Wenn es auch mal länger dauert, 2, 3 Monate pro Dialogbuch. Mhm. Ich arbeite nämlich immer parallel an mehreren zusammen, um keine Schreibblockade zu haben. Ne? Und switch dann immer hin und her von der Nummer so zur Nummer so. Bin dann aber auch, und das muss ich sagen, weiß nicht, wie es bei anderen Kolleginnen, Kollegen geht, relativ schnell wieder in der Atmosphäre drin, im Tempo drin, in der Handlung drin. Ich vergleiche das immer mit zwei Autos, die nebeneinander stehen. Das eine ist ein Schaltwagen, das andere ist ein automatisches Auto. Und vielleicht gibt es ja manche Menschen, die sagen, jetzt bin ich hier im Schaltwagen Auto gefahren und kann jetzt nicht sofort, ne, binnen weniger Sekunden in einen Automatikwagen umsteigen oder umgekehrt, muss mich erstmal gewöhnen. Ne, der Fuß, ich kann beides. Also ich kann hin und her spritzen, binnen Sekunden, für mich ist es keine Umstellung. Wieso ist es bei den Spritzen auch? Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, ich bin relativ frei und wenn ich die Spritze dann mit unterschiedlicher Bearbeitungszeit an Simeon kriege, geht es dort an ein Lektorat. Simeon hat noch Anregungen und Ideen, ist in der Regel zufrieden mit meinen Arbeiten und dann geht es zu Bidding und die haben auch natürlich dann so ein paar Anmerkungen, dass sie sagen, ja, diese Dialoge oder diese Monologzeile passen ein bisschen umändern. Aber dass jetzt ein Dialogbuch abgelehnt wurde, wo es so passt gar nicht, ist nicht Jan Tenner-like oder ist zu langweilig oder die Konflikte bauen sich entsprechend auf, könnte ich nicht sagen.
Was mich vielleicht noch interessieren würde und was ich durchaus mir vorstellen könnte, dass das nicht ganz einfach ist, ist dadurch, dass es ja so viele Folgen mit so viel Handlung gibt, ist es natürlich auch wahrscheinlich gar nicht so leicht, eben den Überblick zu behalten, dass man weiß, ah, okay, der Charakter hat in Folge so und so das gemacht, dann kann er also nicht das machen. Wie gehst du damit um oder hast du da irgendein Rezept gefunden?
Ja, es gibt ein Rezept. Also Fehler machen wir alle. Ne? Also es kann natürlich sein, dass ich auch im Wald vor lauter Bäumen sehe und eine bestimmte Figur vergesse oder vielleicht was reinschreibe, was nicht zu einer vorhergehenden Folge oder Folgen zurückliegen passt. Definitiv, ne? Ganz klar. Aber ich höre die Hörspiele natürlich auch meine eigenen immer wieder auch mal. Genauso wie die Alten. Die Alten kann ich, ohne unbescheiden zu sein, fast alle auswendig, ja, wortwörtlich, sodass ich da große Anknüpfungspunkte habe und auch so ein bisschen das Gefühl habe, wie spricht General Corbett, wie spricht Tanja, und wobei Tanja in den Sätzen ja fast gar nicht auftaucht. Oder
sehr selten. Eine kurze Rolle, ne?
Genau, eben.
Ja.
Und also davon profitiere ich und ich höre mir natürlich meine eigenen Hörspiele noch an, beziehungsweise Blätter in den Skripte. Die habe ich digital, die habe ich ausgedruckt, und dann blätter ich nochmal nach und gucke dann, dass es keine Anschlussfehler gibt nach Möglichkeit. Aber was ihr damit auch unterschwellig antrefft, ist die ungeheure Anzahl an Figuren, die es in der Klassik-Serie so nicht gab, nein, aber jetzt beim neuen Superhelden, die Horsthal eingeführt hat, die ich vielleicht noch dazugebracht habe und die auch noch kommen werden, und mit diesem Figurentableau zu jonglieren, zu sagen, naja, jetzt macht man mal eine Folge, wo Tanja vielleicht nicht mitspielt. Die Fans werden auch erstmal überrascht sein, aber da muss ich das ja auch irgendwie begründen. Was ist mit Tanja? Ist sie krank? Oder ich habe eine Folge mal entwickelt, da habe ich dann kurz erwähnt, dass Jan Tenner Senior mit Laura einen Flugleiterunfall hatte und sie liegen im Krankenhaus oder Jan liegt im Krankenhaus, hat was gebrochen, damit erklärbar wird, warum spielen jetzt in dieser Folge nicht einfach alle mit? Ja, die alte Generation und die junge Generation. Und ich versuche das immer so ein bisschen zu mischen, ja, und alles zu bedienen.
Weißt du denn auch schon, wenn du die Geschichten schreibst, also planst du sehr weit im Voraus, dass du so eine Storyline hast, wo du sagst, ja, ich arbeite mich langsam darauf hin, weil ich habe ein Endziel. Also ich weiß schon, was in 10 Folgen passiert, oder hast du da kürzere oder längere Abstände?
Ja, das ist bei mir widersprüchlich. Also ich bin kein klassischer Plotter. Ja? Es gab Folgen, die ich so angelegt habe, einerseits. Andererseits, kein Geheimnis, wenn ich euch verrate, dass ich jetzt schon die Titel bis zur Folge 65 oder 66 entwickelt habe. Denn genau so gehe ich vor. Okay. Ich überlege mir Titel, wo ich denke, oh, die passen einfach so aufgrund ihrer atmosphärischen Dichte, ihre Prägnanz, ihre Coolness, ihre geheimnisvollen Andeutungen passen einfach zu Jan Tenner. Ja? Auch zu all den Titeln, die es bisher schon gab von den Classics. Und die notiere ich mir dann. Wie gesagt, die sind arbeitsfähig, die können sich natürlich ändern. Manchmal notiere ich mir auch mehrere pro Folge. Und dann entwickle ich oder leite aus diesen Titeln eine Handlung oder einen Konflikt ab. Also derzeit ist es zum Beispiel eine Nummer 53 oder 54, wahrscheinlich wird es 54 werden, die den Titel, Arbeitstitel trägt, das Symbol von Saturn. Hatte ich bei mir selbst auch schon mal jetzt in den Social Media gepostet. Und weil ich finde, Saturn, also der Geist beim Planeten der 1000 Wunder oder der Kommandant vorher, als er noch lebte auf dem Totenschiff, da gibt es noch Mysterien in ihm. Auch wenn er als Geist in der Unendlichkeit verweht ist, also da müsste man noch was draus machen. Und als ich das dann geteasert habe in den Social Media, dann kam natürlich auch so, oh, cool, Saturn, super. Ja, und das bestärkt mich natürlich, da will ich irgendwie was machen. So. Das bedeutet aber nicht, dass schon detailliert feststeht, am Ende erscheint Saturn und sagt, Edge, Badge, ich lebe noch, ich bin gar nicht tot. Oder es gibt einen Saturns Sohn oder sowas. Das ist noch offen. Also, natürlich, ich bin gerade am Schreiben, ich weiß nicht, was ich will. Aber wenn der Titel da ist, dann ist unbedingt noch nicht das Ende vorhanden.
Ja.
Und wenn ich schreibe, dann springe ich auch mal, dass ich sage, so drei Viertel, das habe ich, den Schluss auch, aber da fehlt noch was. Ne? Da ist noch so eine Brücke, eine Gelenkstelle, die ich füllen muss. Sprich, schreiben ist für mich Organ. Ja? Und wie oft habe ich auch schon Mini-Szenen drin gehabt oder Szenen, wo ich denke, das passt jetzt nicht, rausnehmen. Und die dienten dann in einer anderen Folge super als Einleitung, als Mittelteil oder als Ende. Definitiv.
Ist ja auch mal so ein Thema zwischen Falk und mir. Wir haben also wirklich zwei völlig unterschiedliche Arten, wie wir an Hörspiele rangehen.
Ja,
ich bin ja so Mr. Ordnung und Falk ist so Mr. Chaos. Und ich erzähle immer wieder gerne die Story von meinem Fahrplan und ich habe jetzt noch keinen Autor gefunden, der auch sagt, ja, mache ich auch so, sondern ich bin da wirklich so der Einzige. Und ich dachte, nee, eigentlich ist das doch eine ganz schlaue Sache, dass man genau weiß, wie die Welt aufgebaut ist, wie die Sprache ist, wie die Gesellschaft ist. Weil ich will auf ein Thema hinaus, und zwar gibt es ja bei der neuen Superheld-Serie, ist ja Ostland ein großes Thema.
Korrekt.
Ja. Ja. Und Ostland war ja eine Sache, die ist ja so im Prinzip, ist ja, glaube ich, nie aufgetaucht in den Classics. Bei der neuen Dimension weiß ich es nicht. Ich habe leider nur die ersten drei Folgen gehört. Mhm. Also das kommt ja in der, wir starten ja direkt in der ersten Folge, geht es ja schon los. Ne? Also wir sind im Clinch mit Ostland, wo man sagt, ja, Ostland sagt mir nichts. Ne? Mhm. Wie hast du das empfunden? Weil du hast ja die ersten Serienfolgen nicht geschrieben. Hm. Du hast es ja übernommen. Aber gibt es da, wo du sagtest, nee, Ostland, ich hätte das anders gemacht?
Ich war auch im ersten Moment verwirrt. Ne? Also ich fand die Idee, glaube ich, beim ersten Mal, ist ja jetzt auch schon, mal kurz zurückrechnen, 6 Jahre, 2019 her, fand ich gut, die Idee zu sagen, Ostland, Westland, ne, in Analogie an USA und UdSSR vielleicht, weil dieses Ost-West-Gefälle oder Westland, das spiegelt ja auch in den 80ern, da ist ja, steckt ja ganz viel Amerika drin, also ein bisschen unterschwellig, auch mit dieser Atombombenluft von General Forbes. Und als ich Ostland diesen Begriff zum ersten Mal hörte und es ist unter einer Energiekuppel oder unter einem Energieschirm, dachte ich auch schon, einerseits Potenzial, andererseits taucht jetzt neu aus dem Nichts auf. Ne? Und das ist schwierig. Da diese Brücke zu den Classics, jetzt ist es so, das ist ja nochmal die besondere Schwierigkeit für mich. Ich habe jetzt ja quasi diese Folgen von Horst, die erste zu viel gesagt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich kann ja das, was er in 1 bis 23 entwickelt hat, nicht über den Haufen werfen, nicht negieren, will das auch nicht, sondern muss gucken, wie kann ich mit diesen bestehenden weiterarbeiten. Mhm. Es ergänzen, es ausbauen. Und da gab es auch einige Fans, die schon gesagt haben, ah, da gibt es Widersprüche, ja, die gibt es. Wie kann man die auflösen? Wie kann man das mit den Classics noch verbinden? Sprich, das ist eine gigantische Herausforderung, mit der ich mich da gegenüber sehe. Und I do my very best, sag ich. Also es wird auch mit Ostland weitergehen. Da gibt es auch demnächst oder in Zukunft was, definitiv. Ich hatte ja dann auch, weil Ostland bis auf Folge 6 und 7 ist es jetzt gewesen bei neuen Superhelden, eigentlich dann nicht mehr groß thematisiert wurde, außer der Figur von Mara, hatte ich ja dann die Quantenseuche geschrieben, die ja größtenteils oder fast nur in Ostland spielt, um einfach mal den Menschen, den Fans zu zeigen, was ist Ostland? Ne? Wie muss man sich da die Gesellschaft vorstellen? Und kurzer Ausblick, geht natürlich zurück nach Deutschland. Wir haben Folge 40 Konfrontation im
Osten. Ja. Ich habe mir noch gedacht, das wird noch eine tragende Rolle spielen. Ich muss jetzt aber auch ehrlich sagen, wir hatten uns ja auf der Hörspielkon ja schon getroffen, mhm, und da hatte ich dir auch erzählt, dass ich so bei Folge 10, 11 bin ich so ausgestiegen, weil ich hatte damals so, ja, so nicht die Vibes, wo ich sagte, ach, ich fühle das nicht so ganz, obwohl ich das schön fand, wie das wieder eingeführt wurde, auch der Orden des Phönix, hätte ich fast gesagt, Orden von Orden hier, Futuras Orden, mhm, und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz gut. Es war eine 30 Jahre Überleitung, das fand ich alles ganz gut. Und dann hatten wir ja so ein bisschen gesprochen und du hattest mir auch erzählt, was so deine Vision ist. Und dann dachte ich, ja komm, ich versuch's nochmal. Und ich bin allerdings noch nicht angekommen bei deinen Folgen. Also ich hänge noch dazwischen. Deswegen bin ich sehr spannend, was so da alles noch weiterkommt. Und ich habe aber mir eine Sammelbestellung bei pop.de gemacht. Also bis 33 habe ich so auf jeden Fall alle da stehen, hörbereit. Mhm. Ja.
Ja, super.
Ja, genau.
Was mir ganz... Ja,
bitte. Ja. Nee, sag du, ich habe noch genug Fragen.
Ja. was mir ganz wichtig ist, und ich denke, euch geht da ja ähnlich, ich meine, Jan Penner ist halt natürlich so eine gigantische Serie, und hat auch gigantische Fans. Mir ist Kritik der Fans wichtig, ja, produktive Kritik. Also in den letzten Wochen, Monaten hieß es immer wieder, die Hörspiele sind zu kurz. Ne? Also so 32 Minuten, 37 Minuten lang, das ist schon ziemlich wenig. Wobei es das auch in den Classics gab, also der Höllenplanet war jetzt auch nicht 45 bis 50 Minuten lang, sondern auch meine 7 oder 36 oder 38 Minuten. Sowas nehme ich mir zu Herzen, ja. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Folgen dann 32, 37 Minuten sind. Unter anderem natürlich auch, weil nicht nur ich, sondern auch die Verantwortlichen bei Kiddings und Junior finden, eine Story muss nicht unbedingt, also eine minimale Länge, ja, aber eine gute Story kennt keine Länge oder Kürze. Ja. Und dann nenne ich auch wieder James Bond als Beispiel mit einer der besten James Bond in den sieben Meisten ist unbestritten von den meisten Fans und den Ranking, sagen wir mal so, und dann die Goldfinger. Goldfinger, die glaube ich, die 97 Minuten oder so, ich weiß das nicht auswendig, oder 103, also relativ kurz, ist mit einer der kürzesten Bond-Filme und mit einer der längsten Bond-Filme, ist jetzt der letzte gewesen von 2021, keine Zeit zu sterben, mit Daniel Craig. 157 Minuten, ich weiß es nicht.
Also ist schon ein Klopper. Ja.
Ja? Mhm. Und da muss ich sagen, der geht jetzt sehr lang, ist er deshalb nicht einer der besten, er ist sehr kontrovers, wird er diskutiert. Interessant. Also, ne, zu sagen jetzt, eine Story muss Minimum 45 Minuten, aber auch darauf bin ich zurück, ich nehme mir das zu Herzen und kann Ihnen sonst versprechen, die Folgen werden dann auch länger sein. Ja, wir knacken die 40 und die 45.
Ja.
Ich glaube, wir hatten über das Thema Länge einer Geschichte auch schon mal hier an der Stelle gesprochen, als wir uns die Hörspiele der 70er und 80er Jahre angeschaut haben, wo es ja durchaus üblich war, kürzere Hörspiele zu haben, weil du hattest da hauptsächlich die Begrenzung auch durch das Medium, aber das kann ja durchaus auch eine Stärke sein, dass man sich eben die Geschichte eben konzentriert, als wenn man dann irgendwie auffüllt, wenn man dann irgendwie die Verpflichtung spürt, ich muss jetzt dieses Hörspiel 60, 90 oder sonst wie länger und dann kann halt nicht so viel passieren. Das heißt, dass du dann am Ende Längen hast, ist ja auch nicht im Sinne des Hörers. Vielleicht auch nochmal die Gegenposition.
Ich gucke gerade mal, wie lange die erste Folge war. Nee, steht hier nicht drin. Ich habe nämlich... ich war jetzt kürzlich wieder mit dem Auto unterwegs und meine Lieblingsbeschäftigung beim Autofahren ist ja hier so Hörspiele hören. Und da hatte ich mir nochmal die erste Folge mitgenommen, weil ich dachte, ja, die hatte ich jetzt schon länger nicht gehört. Und da ist mir auch gefallen, die ist ja nicht ewig lang, aber trotzdem, es passiert unheimlich viel. Ich kann trotzdem verstehen, wenn die Fans sagen, ja, 30, 35 Minuten ist mir zu kurz. Ne? Also ja. 45 ja. Minuten halte ich auch grundlegend für erstmal, wo man sagt, ja, kann man machen. Bei 60 Minuten ist immer die Frage, was bekomme ich dafür? Ne? Nur weil es lang ist, ne? So endlos Dialoge, die erstmal den ganzen Sachverhalt klären. Und das ist ja eben nicht Jan Tenner. Ne? Jan Tenner ist ja wirklich sehr direkt. Einfach will ich nicht sagen, also bei den 80ern vielleicht, also es waren sehr klare Storys, man wusste genau, wer ist der Feind, wo kommt der her und was ist die Bedrohung, das waren alles Sachen, die muss man nicht lang und breit erzählen. Allerdings hätte ich gedacht, das Potenzial bei der neuen Serie ist ja schon da, dass man eben wie jetzt beispielsweise Ostland und so weiter, wo man durchaus ja ausholen könnte, ne? Also da ist ja die eigentlich schon erstaunlich, dass du damit so kurzer Zeit hinkommst.
Also es ist ein bisschen, ich weiß nicht, wenn man jetzt so die Folgen 1 bis 23 von Kevin mit meinen vergleichen würde, seine Dialoge sind ein bisschen länger gewesen als meine. Ich versuchte aufgrund, ich finde, die Antenne passt ein hohes Pacing, ja, also eine hohe Geschwindigkeit. Ich versuche die Dialoge kürzer und knackiger zu machen. Das ist auch das, was ich so von einigen Fans zurückgespiegelt bekommen habe, dass das einfach die knackige, kurze Antenne passt. Natürlich, wenn jetzt jemand wie Professor Futura ein bisschen ausführlicher, technisch, wissenschaftlich was erklärt, dass da fallen dann Fachwörter, da kann man auch mal einen längeren Monolog bringen. Aber es ist die Frage, wo bricht man auch die Handlung ab? Ich kann natürlich sagen, okay, baue noch eine Action-Szene mit ein oder ich verschleppe den Konflikt durch eine Art von Verzögerung von außen noch. Ja, oder ich sage, nee, hier an der Stelle, weil ich finde, das passt, mache ich einen Break und die Fans werden in einem Cliffhanger entlassen. Wobei auch das, falls die Fans hier zuhören, ich möchte nicht jede Folge mit einem Cliffhanger entlassen. Das ist auch klar.
Ja, ist dann die harte Wartezeit, bis dann die nächste Folge rauskommt. Genau. Und,
Im Übrigen, auch das zum Beispiel, jetzt habe ich immer wieder mal gelesen und da gibt es vielleicht zwei Lager oder nicht nur zwei, mehrere. Sehr viele wünschen sich natürlich sowas wie einen kleinen Zyklus, wie damals in den Zyklus nach der Suche nach dem Stein der Macht und dem Planet der tausend Wunder. Aber sowas kann und will ich nicht schaffen. Es wird jetzt von der Folge 36 bis zur Nummer 39, 40 vielleicht so im Nachklang nochmal so 4, 5 Folgen geben, die ein bisschen zusammenhängen, ja. Aber ansonsten möchte ich nach Möglichkeit maximal 2 Teile und Einzelabenteuer liefern, weil viele sich das wünschen und sagen, eine abgeflossene Story und jetzt nicht so viel rote Fäden, die da offen sind und im Hintergrund laufen, wünschen wir sich und finden sie gut. Dem komme ich nach. Also das ist das, was ich so wichtig finde. Ja? Auch die, ich hatte zum Beispiel in verschiedenen Foren gelesen, oder in einem Forum war es, wie cool wäre mal vom Vorwärts. Ja? Und das war lange bevor ich wusste, dass ich mal Jan Zinner schreiben werde. Ich hatte mir dann so diese Idee im Hinterkopf und dachte, Mensch, jetzt habe ich wirklich die Verschlüsse in die Arktis in Folge 30, 31. 31 lasse ich Tom Forbes mal auftreten und bringe ihn zurück. Und er ist nicht beim Militär, wie sich das vielleicht manche gewünscht haben, er ist Arzt geworden, das ist China. Und der wird uns weiterhin begleiten und das fanden einige cool. Ne? Die haben sich das gewünscht und ich habe es realisiert. Also wirklich auch Fanwünsche wahrnehmen. Natürlich sowas wie, kann Saitania zurückkommen oder kann ich mich das nicht zum 5. oder 7. Mal zurückbringen? Nein, so nicht. Also so exzessiv vielleicht.
Was mich auch interessiert, es gibt ja eine teilweise, also die alten Sprecher sind ja auch dabei, jetzt hier Lutz Riedel und Marianne Groß. Und hast du die auch mal getroffen bei der leider Produktion nicht. Oder bist du da generell
außen vor? Nein, leider nicht. Da bin ich außen vor. Ich habe, ich glaube, jetzt bei der Aufnahme Staffel im April, Mai, Juni, die guckt so zwei Monate hin, hatte ich die Einladung von Simon dabei zu sein, dass wir nach Berlin fliegen und dann mal im Studio bei Aufnahmen dabei sind. Aber ich meine, als Lehrer kann ich nur in den Ferien und dann hatten wir Urlaub gebucht, das ging nicht. Aber wenn nächstes Jahr die Aufnahmestaffel dann ansteht, möchte ich nach Möglichkeit dabei sein, um das auch mal live zu erleben und vielleicht auch der einen Sprecherin oder dem anderen Sprecher vielleicht noch ein paar Tipps zu geben, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, Simon macht das perfekt und alle bei Zauberstern sind mit Herzblut dabei. Ich bin also jedes Mal hochbegeistert, wenn ich da mein Werk akustisch, auditiv erlebe. Aber ja, vielleicht könnte ich ja auch mal Sprecher vielleicht dann ein bisschen mehr Nachdruck oder ein bisschen ruhiger oder ein bisschen aggressiver. Würde mich reizen, da dabei zu sein. Definitiv.
Schreibst du denn auch, wenn du dein Dialogbuch machst, deine Regieanweisung, also wie du dir genau vorstellst, wie der das sagen soll?
Ja, also, klar. Also zum Beispiel vorwurfsvoll oder so. Und in der Regel ist es so, normalerweise wünschen sich Sprecher möglichst wenig konkrete Vorgaben zu ihrer Ausdrucksweise, zur Sprechweise. Also ich formuliere die Sätze, wenn ich das dann finde, Junior ist ja oft auch ironisch, dann schreibe ich nicht in Klammern ironisch oder so, sondern das sehen die Sprecher dann, das spricht für sich und das setzen wir auch konkret immer um, aber manchmal vielleicht ist es so dann ängstlich, vorwurfsvoll, ja, mache ich schon.
Also so der klassische Weg, dass die ungefähr wissen, genau. Schreie ich den jetzt an, wie bin ich verwirrt, weil
genau. Ja,
die sind ja nicht immer zwingend, haben die ja alles gelesen, sondern viele sind die lesen einfach ihren Teil und fragen kurz, was passiert ungefähr. Ne? Also gibt es ja unterschiedliche Ansätze und deswegen ist ja es hilfreich, ne, für die Sprecherinnen und
Sprecher. Mhm. Genau.
Wo ich noch ein bisschen Mitspracherecht auch ein bisschen gesagt, der Einfluss habe, ist bei der Covergestaltung. Ja. Mhm. Also ich habe natürlich die Szenen auch bildlich so im Kopf und Stefan Sombetti, der, ne, also im Hintergrund sieht man, das ist einfach genial. Das ist der erste Sahne, was der am Cover immer abliefert. Bei jeder neuen Staffel, wenn ich sie dann erst als Kuschelzeichnung und dann in Farbe erblicke, bin ich jedes Mal so geflasht und also ich zum auf die Knie gehen. Und da gebe ich dann immer so 5 bis 10 Sätze, was ich mir wünsche, das ist natürlich auch mein Wunsch, wie das Cover aussehen soll, vielleicht aus welcher Perspektive, Vogelperspektive, Froschperspektive, wer drauf sein soll. In der Regel ist es eine Action-Szene, die so ein bisschen dargestellt wird. Und auch da versuche ich immer, wenn ich mir so die Cover der Classics anschaue oder jetzt von 1 bis 23 oder der bisherigen, dass das so ein bisschen sich in die Reihe einzieht, dass man sieht, es ist dieses Ganze. Herrlich, fantastisch.
Ja, das ist mir auch wirklich aufgefallen, als ich die erste Folge auf CD gekauft habe. Das Cover, da war ich sofort dabei. Ne, dann habe ich gedacht, das ist dieser Look von Jan Tenner in modern, ne, das hat sofort funktioniert, habe ich gesagt, das hat Spaß gemacht. Auch sehr schöne Illustrationen, es passte halt. Und dann habe ich CD eingelegt und da auch das Intro. Die neue Version davon hat mich auch direkt abgeholt. Also deswegen, ich finde den Einstieg, das hat mir sofort gefallen. So, und auch wenn man sich darauf einlässt, vielleicht war ich auch einfach nur so ein bisschen verbohrt und hatte noch diese neue Dimensionsgeschichte im Kopf. Und wenn ich sie jetzt höre, man nimmt natürlich auch beim zweiten Hören viel mehr wahr als vorher.
Definitiv, also, das ist ja immer so, ne? mit allem. Wobei auch da, ich möchte eine kleine Lanze für die neue Dimension brechen. Andere Sprecher, definitiv, das wird von einigen moniert, zu sagen, warum hat man nicht die Stammsprecher von damals genommen? Es war einfach ein Reboot. Und da hat man dann halt neue Sprecher genommen. Ne? Auch, was auch manche vielleicht kritisieren, manche Fans, ja, warum ist Tanja jetzt eine Computerspezialistin, so Computerspezialistin geworden? Da war so das Jan Tenner-Universum oder Jan Tenner-Kosmos ein bisschen aufgebrochen, ungewohnt. Ne? Aber auch da, wie soll ich sagen? Ich möchte jetzt nicht heute zum dritten Mal James Bond zitieren, aber ihr wisst ja auch, ne, mit jedem neuen Darsteller gibt es eine Art Reboot und wenn man dann alle Darsteller sich anschaut und sagt, wie fügt sich das organisch in einen Serienkosmos, vielleicht muss man drauf gucken und sagen, ja, Parallelwelt, ne? ist alles möglich.
Man kann ja als Beispiel vielleicht Dr. Who mal nehmen, da ist es
ja
ähnlich.
Ja, genau, richtig. Neue Inkarnationen. Ne?
Genau.
Immer wieder neue Inkarnationen einer ikonischen Figur und jeder Darsteller oder auch jeder Sprecher bringt wieder neue Aspekte mit rein. Teil der Fans sind vergrault, verdreht und andere sind nicht genial. Das ist so. Das ist auch ein Dilemma, das kann man nicht lösen.
Ja. 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 Aber wie ist denn dein, deine Empfindung, dass die, also du sagst ja, die Fans, die kommen ja auf dich zu und haben ja durchaus Vorschläge und sagen, das könnten wir uns vorstellen, du reagierst da drauf. Hat denn für dich dann, also funktioniert das gut? Also glaubst du, dass Jan Tenner wirklich noch lange Bestand hat? Also dass die Fans das alles mittragen? Weil es gibt ja auch so Serien, die haben, die strugglen so ein bisschen, gerade weil sie ein großes Erbe haben, ja, oder antreten.
Ja, das ist richtig. Ich meine, in den 80ern war natürlich Jan Tenner, weil es gab noch nicht die ganzen Social Media, es gab noch nicht die Playstation oder was. Das fing da gerade an, aber da war Jan Tenner war die Sci-Fi-Hörspielserie. Ja, heutzutage gibt es die Sphere, gut Star Wars, aber so eine richtige Sci-Fi-Serie, die jetzt auf die 50. Folge zugeht, ganz ehrlich, gibt es ja nicht. Also ich wüsste jetzt keine, welche das sein sollte aktuell. Und wir versuchen ja auch verschiedene Aspekte anzusprechen. Also sowas wie KI, Robotik habe ich ja zum Beispiel in der neuesten Folge hier, Amoklauf der Tigermilch, ein bisschen verwurschtelt. Also ich hoffe zumindest, dass die Fans uns weiterhin die Treue halten, dass wir am Ball bleiben. So dass wir, und auch das ist uns sehr wichtig von Zauberstern, ich sage jetzt mal uns, weil ich das zum Team gehöre, dass wir die Folge hier hatten, ne? Weil die ja wirklich mehr oder weniger vom Aussterben steht und ja, über die Künstler hinaus auch dann von der Aufträge.
Du hattest mir auf der Hörspielkon noch erzählt, dass du, du hast mir auch gerade gezeigt, dass die Comics ja auch wieder aufleben. Aber das waren ja nicht die Comics, die separat sind, sondern die sind Teil des Hörspiels, ne? Also Teil des Covers.
Du meinst jetzt die, die jetzt rausgekommen sind.
Ja, also das sind ja nicht, also die sind nicht bei den CDs dabei, sondern die sind separat, die Comics, die sie neu aufgelegt haben.
Das sind, also in diesem Sammelband hier sind mehrere Sachen drin. Zum einen sind es die Mini-Comics, die es früher im YPF gab als Beilage und die ausgewählte Folgen bei der Suche nach dem Stein der Macht oder als das anfängt mit der Suche nach dem Stein der Macht beispielsweise bin ich im Auftrag bis schließlich Befreiung der Erde eine Rolle spielen. Ja, und da wurden, nee, kurz auf Vega 5 habe ich vergessen, sorry, da wurden dann letzten Endes ausgewählte Hörspiele, was ein paar, ich muss die ganze Handlung abdecken, in ein paar Seiten vom Zeichner Boguslav Volk umgesetzt, in Übersetzen, wie gesagt, veröffentlicht und als Beilage. Und die hat Simeon in den Folgen 7, 8, 9, 10, 12 nochmal rausgebracht. Ja, und jetzt nochmal im Sammelband gesammelt. Zusätzlich sind da die sogenannten Microstories drin. Da sind, kann ich ja vielleicht mal zeigen, Werbeseiten, einseitige Comics, nur auf einer Seite, die eine konkrete Musikkassette werben. In diesem Fall hier ist es zum Beispiel gewesen, Red Rock in Flammen. Ja, also auch das steckt da drin. Und darüber hinaus, das ist ja jetzt Sammelalbum 1, das soll auch ein Sammelalbum 2 und 3 geben. Es gibt weitere Comics von Boguslav Voigt, die er gezeichnet hat, die dann ja auch in Comicform.
Und die kann man jetzt ganz normal bei Zauberstern einfach im Comicshop ordern.
Genau, so ist sehr gut. Richtig. Ja. Erstmal gesammelt, ne, mit ein paar Hintergrundinformationen noch versehen und ja, ein, etwas, was die Fans sich auch gewünscht haben. Es war so ein bisschen die Frage, ja, warum kommt das jetzt so, wenn der Produzent doch die Mini-Comics auf den CDs schon einzeln beigelegt hatte. Wieso hat jetzt noch mal 3-4 Jahre gedauert? Auch da gibt es verschiedene Gründe, produktionstechnischer Natur und rechtlicher Natur. Hat halt jetzt gedauert, aber jetzt ist es endlich da. Wir sind sehr froh und glücklich. Und ja, also eines meiner Wünsche wäre natürlich, wenn er hier, Stefan Jombetzky, der Zeichner der Cover, auch einen ganz normalen Comic zeichnen würde, den er dann veröffentlichen könnte. Das wäre so ein absoluter.
Ja, würde ich mir auch vorstellen.
Das klappen könnte. Mal schauen.
Hat er mal gesagt, Stefan, wie lange der da dran sitzt an so einer Zeichnung oder Illustration?
Nee, ich weiß jetzt nicht konkret, ist aber auch ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wie er vielleicht auch von den Aufträgen her ausgelastet ist, kann das mal relativ zügig gehen, 1, 2, 3 Wochen von, ich glaube, man nennt das Quibble, ne? Wenn man den Zeichnung auch mal entwickelt.
Die Skizze, bis
zur ersten Tuschezeichnung und dann ja die Kolorierung, das ist ganz unterschiedlich. Aber wir haben auf jeden Fall die Cover von der nächsten Folgen immer parat.
Und das heißt, er zeichnet nicht digital, er macht noch richtig klassisch alles in Tusche und das wird später digitalisiert oder bist du da nicht
so
im Thema?
Ja, ich glaube so. Da bin ich nicht jetzt so ganz drin. Er schickt zwar immer so auf Zwischenstadien, aber ich als Laie würde sagen, es ist so eine Kombi aus beiden. Es ist was Analoges, ne? Und dann wird das noch digital bearbeitet. Vor allem bei der Kolorierung, glaube ich, da arbeitet er nicht digital ein bisschen.
Das dürfte viel einfacher sein als
genau, klassisch. Genau, um so gewisse Effekte zu schaffen. Also hier jetzt zum Beispiel bei diesem Cover, das ist die Kraxer Schicksal heißt der Titel, dann so ein bisschen diese Flash-Blitze da oder das Helle, das hat er irgendwie digital geschaffen.
Ja, ich glaube, das wäre analog. An irgendeinem Punkt wird es dann schwierig und dann würde er Monate an einem Cover zeichnen. Aus der Filmwelt gibt es den klassischen Beispiel, den Film Akira, da ist alles handgezeichnet und wenn man sich so die Historie anguckt, müssen da sehr viele Künstler so wahrscheinlich im Akkord gearbeitet haben, um das überhaupt zu machen. Also von daher Chapeau, aber völlig nachvollziehbar, dass das wahrscheinlich ein hybrides Modell ist.
Genau,
Falk, hast du denn noch ein paar Fragen?
Ja, was mich interessieren würde, wir haben jetzt wahnsinnig viel, ich muss fairerweise sagen, ich bin ja riesen Science-Fiction-Fan. Mich würde aber trotzdem interessieren, ob es auch noch andere Genres bei dir gibt, gerade beim Schreiben, ob du vielleicht auch was dich noch in einem anderen Genre gerne mal versuchen würdest oder, weil das ist ja auch immer ganz spannend, wenn man auch mal aus dieser Welt hinaustritt, um mal so ein bisschen versucht, einen frischen Ansatz bei was anderem zu finden.
Definitiv. Also vielleicht so als Hintergrund, wie gesagt, Schulbücher habe ich verfasst, Lyrik, Kurzgeschichten. Und es gibt so ein paar Genres, die würden mich zum Beispiel gar nicht greifen. Also Thriller, Krimi, das wäre, glaube ich, absolut mein Nicht. Obwohl ich schon mal auch Krimis und Thriller lese und auch entsprechende Comics, aber auch so im Hörspielbereich, ich glaube, das ist das, wo ich den höre und lese. Was mich aber schon eher reizt, ist so Grusel-Horror-Schiene. Und da Simon Rittemal ist auch lange Zeit Larry Brand, also er hat Larry Brand auch wieder neu auf den Markt gebracht und Larry Brand Hörspiele produziert hat, hat er mich auch gefragt, ob das vielleicht mal eine Option wäre. Und dann habe ich zwei Skripte für Larry Brand verfasst, wobei das natürlich wieder ein ganz anderer Vorgehensweise ist. Also bei Jan Tenner bin ich frei, da kann ich quasi aus dem Nichts schaffen, unter Berücksichtigung des bisherigen Wellenkosmos natürlich. Ja, definitiv. Aber Larry Brent gibt es ja, das sind von Jürgen Drasnik, alias Dan Schocker, Romane aus den 70ern, 80ern, die man dann quasi adaptiert. Ist, also zum Heftroman in ein Gedruckstück in der. Wie ist erstmal beim Heftroman? Man muss gucken, was davon ist umsetzbar, wie ist es umsetzbar als im Hörspielformat. Ganz, ganz anders. Ja. Da bin ich relativ eingeschränkt, möchte ich nicht sagen, aber ich muss natürlich die Handlung irgendwo, so wie sie da steht, wiedergehen. Ich kann nicht sagen, ich erfinde neue Figuren, 10 Stück. Oder 5 Stunden im Roman auftauchen, raus damit und am Ende stirbt der Held, obwohl er überlebt. Das geht leider nicht. Hatte Simeon dann auch gefragt, weil dann brach so ein bisschen der typische Martin wieder in mir durch. Du könntest nicht mal ein ganz neues Skript einfach erfinden aus dem Nichts heraus, unter Berücksichtigung und Würdigung des bisherigen Level-Brennkosmos. Nee, hat er gesagt, das geht leider nicht. Da sind die Erben von Dan Schocker davor und möchten halt keine neuen Abenteuer. Und das ist auch das nicht bewilligen. Und ich habe mir dann, weil ich das auch von früher kannte, habe ich mir dann ein paar Romane ausgesucht und habe dann überlegt, ob ich nicht eine Tour wähle, die mich sehr, sehr reizt. Ich bin ein großer Asien-Fan, also die chinesische, japanische Kultur und Geschichte reizt, interessiert mich. Und dann habe ich mir überlegt, Dr. Zhang Hu, ein großer Gegenspieler nach Dr. Satanas bei Larry Brent. Da gab es noch keine Folgen mit ihm. Ja, und dann habe ich auch da überlegt, sollte ich der Chronologie nachgehen, also das erste Auftritt von Dr. Zhang Hu in Larry Brent Roman, dann der zweite, der dritte. Und dann habe ich gesagt, naja, ich probiere es mal anders. Ich mache mal mit dem vorletzten Auftritt von Zhang Hu, Dr. Zhang Hus Teufelsgebiet, und mache das zu seinem ersten Auftritt in der Serie. Das wird viele Fans überraschen. Also, ja, also ich suche halt immer auch noch, und das ist auch meine Vorgehensweise bei Jan Fenner. Ich glaube, man kann mir viele vorwerfen und sagen, das ist nicht Jan Fenner oder mir gefällt das nicht. Aber ich möchte es erreichen, dass Fans sagen, ich bin überrascht. Ja, es ist nicht vorhersehbar. Was passiert, wie passiert oder warum endet das so? Ich finde es schlimmer, als wenn was vorhersehbar ist. Und deshalb auch die Begründung, warum ich so bei Larry Brent vorgegangen bin. Hatte dann auch den Titelbildzeichner bei Larry Brent, den Kino Wirt, eine Vorgabe gemacht, die ich mir vorstelle. Und hatte halt auch die Idee, ja, so eine gewisse Ähnlichkeit mit Dr. Zhang Hu ist vielleicht da, ob er mich nicht aufs Cover bringt und umsetzt. Und das ist dann dabei rausgekommen. Also man sieht es. Ja. So, und das ist natürlich, das ist genial und cool. Also Timo hat mich als Dr. Zhang Hu auf meinem ersten Brennhörspiel bei Ewig. Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ist für, also für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt bei Spotify hören, ihr müsst auf jeden Fall hier die YouTube-Version gucken, dann könnt ihr euch das Bild mich anschauen. Ja.
Ja, oder spätestens, wenn ihr die Hörspielfolge seht, dann wisst ihr, wie Martin aussieht.
Ja. Genau, ja. Wird eben, sag mal, ich weiß jetzt nicht genau, Januar 2026, ich dachte erst Mai, aber ich glaube Anfang 2026 kommt im Download immer zuerst und dann auch für die aus. Dr. Zhang ist Teufelsgezücht. Ja, und damit habe ich dann auch ein weiteres Genre, was ich bediene und bedienen möchte. Aber auch sowas wie zum Beispiel das Western-Genre. Ne? Es gibt ja fast keine Western-Hörspiele. Ja. Das Einzige ist, oh Gott, ich muss hier mehr helfen, irgendwas mit vor der Hölle von Ohrenkneifer. Da
gibt es so ein Hörspiel. Gibt es mehrere. Die haben ja auch einige Kamei noch umgesetzt.
Ja, also das wäre noch was, wo ich sage, auch das würde ich nicht gerne machen. Aber ja, es gibt eine Bucketlist, die uns mal schauen, was und wie ich davon umsetzen kann.
Ja, ja, man muss ja, ist ja immer gut, auch so aus den Ideen schöpfen zu können. Und gegebenenfalls kann man ja auch mal alles ein bisschen mischen. Es gibt ja auch diverse Weltraumwestern.
Definitiv, ne? Also wie cool wäre es denn, Marshall Bravestar, Western meets Sci-Fi, wieder aufleben zu lassen. Und ja, da hört es wieder rauszufinden. Also ich wäre sofort dabei, wenn ich dürfte. Definitiv.
Ja. Ja, da haben wir gleich irgendeinem Produzenten vielleicht einen Floh ins Ohr gesetzt. Mal gucken.
Mal schauen.
Genau. You know his name, you know his number. Von daher.
Genau. Und was ich vielleicht noch in dem Zusammenhang sagen möchte, würde das natürlich dann irgendwo hauptberuflich auch machen, dass ich mehr Zeit habe. Ich habe einen Hauptberuf als Lehrer. Und arbeitet auf Vollzeit, man hat Familie, man hat Freunde, man hat Hund, man hat sonstige Hobbys, noch Verpflichtungen. Und das alles in sein Leben zu bringen, auch mein Tag hat leider nur 24 Stunden. Die Ideen sind da, ne? Man sprudelt vielleicht über, aber das dann auch alles zu Papier zu bringen und zu schaffen, ist schwierig. Jetzt habe ich auch vielleicht, gehen wir mal von der Hörspiel-Schiene ein bisschen weg, und das mache ich vielleicht so ein bisschen Werbung. Ich bin gerade dabei, ein Manuskript zu finalisieren. Ich habe ja gesagt, Kurzgeschichten quasi auch. Und zwar so düstere Zukunftsgeschichten, also dystopische Erzählungen. Da bin ich gerade dabei, das fertig zu machen. Dann geht man zum Verlag und dann wird das wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres dann auch rauskommen, sodass man dann auch mal was von mir noch lesen kann, wenn ich mal höre. Ne? ja, auch da bin ich umtriebig und versuche das alles so ein bisschen unter den Hut zu bringen. Ist eine Frage des Zeitmanagements. Also, wie kriegt man es organisiert? In der Regel nutze ich Zeiten, wo ich mir kann, gehe früh auf, mal um 4, mal um 5, dass ich dann tippe, dass ich dann schreibe, um allem gerecht zu werden und voranzukommen. Ja, nur so ist es nicht. Hm. Ja.
Dann machen wir vielleicht nochmal einen Full Circle, weil wir nähern uns langsam der magischen Stunde.
Ja.
Jetzt vielleicht nochmal auf Jan Tenner zurückzukommen. Gibt es eine Lieblingsfolge, wo du sagst, das ist die Folge für dich? Vielleicht auch aus der klassischen Serie, wo du sagst.
Also die Folge, die ich mit am meisten gehört habe, ist Angriff der Weltkampfpflanzen. Die hat hier irgendwie angefangen, auf der einen Seite. Es ist schwer, sich nur auf eine zu beschränken.
Ja.
Ich meine, der Zyklus um die Suche nach dem Stein der Macht und der Planet der tausend Wunder, das ist nochmal was ich nennen würde. Auch Folge 10, der wahnsinnige Professor, gehört dazu, ne? Mhm. Der ist Auftritt von zwei Steinen, super genial. Und was ich auch aufgrund so der vielen Horror-Grusel-Atmosphäre liebe, ist, hoffentlich sei es jetzt ein zweites Mist, aber Nummer 36 sein, der schwarze Tod, also als das Mist auf die Erde eingeschleppt wird. Das hat mich auch unheimlich spannend. Aber Angriff der Weltraumpflanzen, also das habe ich vor und zurück, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Mal, ist cool, einfach ein Kraft. Dieser General Vorwurf, mal sehen, ob wir das auch noch tun, wenn ich eine im aus meinem Board MG aus die Abfeuerer.
Sehr, sehr, sehr schön. Aber dann haben die Hörer da draußen auch eine ganze Menge Hörempfehlungen, was sie sich mal reinziehen können. Das machen wir auch immer hier gerne. Und Science Fiction gehört sowieso mehr gehört. Das ist sind wir dabei. Daniel, hast du noch eine letzte Frage im Köcher?
Ich hätte noch eigentlich Fragen gehabt zu der Cast, aber da du die ja leider nicht gesehen hast, ist natürlich Quatsch, dazu fragen. Eine Frage vielleicht nur, hättest du, also bist du mit der Rollenverteilung einverstanden oder hättest du gerne jemand anderen noch gehabt? Weil du hattest ja keinen Einfluss, du warst ja erst später dazugekommen.
Meinst du jetzt, was die Hauptrollen angeht? Also
bezogen auf die Hauptrollen, ja.
Nein, bin ich vollends zufrieden, definitiv. Ne? Und jetzt, wo ich auch, sag ich mal, nach fast 2 Jahren so ein bisschen die Sprecher kennengelernt habe, also die Namen und ein bisschen die Gesichter, nicht persönlich, bin ich auch dabei, dass ich sage, Dinon könnte man für die Figur nicht die Person nehmen oder die oder die. Und habe auch über Social Media weitere Sprecher, potenzielle Sprecher für potenzielle Cast kennengelernt und mache aber auch schon ganz konkrete Vorschläge für Besetzung. Ob die dann angenommen werden, realisiert werden, ist die Frage. Ja, also ich hatte zum Beispiel, kann ich sagen, für die Folge 37 eine sehr prominente Dame im Kopf. Ihr kennt sie sicherlich, ihr müsst mir jetzt nochmal beim Namen der Schauspielerin helfen. Die spielt im Tatort diese Dame mit der sehr rauchigen, markanten Stimme im Staatsanwalt.
Ja, ach ja, die hat auch bei der Schwarm. Namen, ne? Der Schwarm hat die auch mitgesprochen.
Ja. Und da hatte ich gesagt, Simon, wenn du die für die und die Rolle gewinnen könntest, das wäre super, das wäre top. Sagte, ich kann es probieren, aber es gibt auch so ein paar Personen, die sind so gefragt und wollen sich vielleicht auch nicht so ein vermeintlich einfaches Lernzimmerhörspiel hergeben. Aber ich gebe da Anregungen für die Produktion und habe auch Vorschläge. Und wenn sie dann nicht genommen werden, bin immer geflasht, immer zufrieden, auch was der vom Steinbrecher da, der Steinbrecher letzten Endes an Sound drunter mischt und der Schnitt von Erik Albrot. Also fantastisch. Das ist super. Genial.
Sehr schön.
Ja.
Wunderbar.
Dann würde ich sagen, Falk, du hast noch eine Aufgabe, die du erfüllen musst.
Eine Aufgabe, die muss ich jedes Mal erfüllen, nämlich ich muss einmal Feedback, Fragen und mehr vorlesen und dass man die richten kann an podcast@ohrenbrecher.de. Das ist der einzige Grund, weswegen ich hier bin. Spoiler.
Genau.
Wunderbar. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns mal jetzt zumindest fernmündlich getroffen haben. Ich war ja leider nicht mit auf der Hörspielcon dabei, aber sehr gespannt. Ich bin auch noch nicht ganz durch mit den Jan-Tenner-Folgen, von daher, ich habe da auch noch ein bisschen was vor mir. Aber ich bin sehr gespannt, freue mich drauf und wünsche dir viel Erfolg, auch bei deinen Larry-Brent-Eskapaden.
Ja, danke.
Und bei Dark Future bin ich ja sowieso dabei, auch dafür sind die Daumen gedrückt. Und von daher vielen, vielen Dank, dass du uns besucht hast.
Ich habe zu danken, bedanke mich für das tolle Interview, die tollen Fragen und ja, hoffe, dass die Antenna-Fans den Podcast hören werden und sehen.
Das hoffen wir auch. Und wir sind dann leider auch am Ende von unserer Podcast-Episode. Und dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele. Martin, danke, dass du da warst und wir sehen und wir hören uns. Bis dann, ciao.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.